Liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist eine Wohltat, wenn Gläubige, Geliebte Gottes untereinander sein dürfen in der Gemeinschaft und unter seinem Wort in der Gegenwart Gottes. Das Thema für heute Morgen, Jona, ein Mann unserer Zeit. Jona, ein Mann unserer Zeit. Den Text brauchen wir nicht zu lesen. Wir haben also schon drei Andachten von Bruder Jugel über Jona gehört. Wir haben also das noch in Erinnerung. Jona, ein Mann unserer Zeit. Ich möchte zwei Antworten geben. Eine, und zwar geschichtlich und historisch. Und die zweite, eine persönlich erbauliche. Wenn ich ein Theologiestudium absolviert hätte, könnte es sein, dass ich heute Morgen Ihnen sagen würde, die Sache und die Geschichte mit Jona, das ist eine einzige Finde. Das ist eine Erfindung, ein Märchen, ein Mythos, eine Fabel, das in Wirklichkeit gar nicht passiert ist. Vor einigen Jahren hatte man die Sonntagsschulhelfer der Methodistenkirche angewiesen, den Kindern eine solche Geschichte nicht als Tatsache und Wirklichkeit hinzustellen. Das könnte man doch nicht von den Erwachsenen und auch nicht von den Kindern erwarten, zu glauben, was hier geschildert ist. Da heißt es in diesem Heft, die Bibel im Gottesdienst mit Kindern, Seite 5, die Wundergeschichten sind Erzählungen, die allzu reich ausgeschmückt sind, das ist alles erfunden, übernommen oder erdichtet. Zitat Ende. Das wird unseren Kindern, und zwar in den allerfrömmsten Institutionen gelehrt. Das meiste in den biblischen Berichten sind also Legenden, die in Wirklichkeit gar nicht basiert sind, auch die Geschichte mit Jona. Als der französische Arzt und Diplomat Paul-Émile Pott im Jahre 1850 einen Hügel am Ostufer des Tigris freilegte und die Mauern einer Stadt zum Vorschein kamen, wurde es etwas ruhiger in der kritisch-theologischen Bibelforschung. Ninive war entdeckt. Die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte überzeugte viele, die bis dahin gezweifelt hatten. Es bringt kaum etwas, liebe Geschwister, in dieser Ebene hin und her zu diskutieren, ohne zu glauben allem, was geschrieben steht. Ich habe hier einen Zeitungsartikel, und zwar eine Information aus dem ehemaligen Neuen Deutschland, dem Kommunistenblatt, und zwar im Februar 85. Da steht geschrieben, Ninive, eine Hauptstadt des spätassyrischen Großreiches und 612 vor unserer Zeit durch Babylonier und Meder zerstört, beherbergte die berühmte Bibliothek des Königs Assurbanipal mit rund 20.000 Keilschrifttafeln. Sie wurde im Jahre 1854 bei Ausgrabung gefunden. Dazu gehörten auch große Teile des Gilgamesch-Epos. Dieses babylonische Nationalepos, das unter anderem die Sintflut schildert, wird in den früheren großen Leistungen mit hier angeführt. Das war also bei uns in der Zeitung. Einmal Ninive und auch die Sintflut. Wenn der Herr Jesus sich mehrfach für die Echtheit dieses Jona-Berichtes verbirgt, dann sollte das doch uns eigentlich genügen. Matthäus 12, Vers 39 bis 41 heißt es, dieser bösen und ehebrecherischen Generation wird kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, also auch der Sohn des Menschen. Dazu kommt noch, dass Menschen, die damals gelebt haben, bei dem kommenden Gericht als Zeugen auftreten werden. Auch die Apostel stellen sich ganz und gar hinter der Echtheit biblischer Berichte. Wenn zum Beispiel Petrus schreibt, wir sind nicht klugen Fabeln und weisen ersonnenen Sagen gefolgt, sondern seinem Wort. Nun, liebe Geschwister, können wir die Geschichte mit dem Jona glauben oder haben wir da unsere Schwierigkeit? Ich meine die Sache auch mit dem Seeungeheuer. Jona hatte jedenfalls von Gott eine Botschaft bekommen und diese sollte er weitersagen. Sie war klar und sie war auch eindeutig und sie war für eine ganze Stadt bestimmt mit ungeheuren Folgen. Entweder geht sie mit den Tausenden von Bewohnern unter oder sie kann weiterleben. Gott hatte also das ganze Schicksal dieser Stadt an eine Person in die Hand von Jona gegeben. Welch eine große Verantwortung. Doch Jona drückt sich und macht sich aus dem Staube. Er überlegt und diskutiert mit seiner Seele. Ja, und sein Gefühl und seine Empfindungen sagen, nein, das ist für mich zu viel verlangt. Dein Leben so leichtfertig aufs Spiel setzen, nach Assyrien gehen, dem Todfeind Israels und dort einer Stadt zu predigen, nein, den Preis, den will ich nicht zahlen, der ist zu hoch. Er trifft die Entscheidung und ab geht die Post. Nicht nach Ninive, nach dem Osten, sondern nach dem Westen, in die entgegengesetzte Richtung, so weit wie nur möglich weg. Ich will den Dingen nicht mehr ins Auge sehen müssen. Er rennt zum Hafen und tatsächlich findet er ein Schiff, was gerade nach Tarsis, nach Spanien ablegen will. Jona hat's geschafft, Gott zu entfliehen, so denkt er sich das. Das Beste ist, du gehst in das untere Deck, machst die Augen zu und damit habe ich mit den Dingen um mich herum nichts mehr zu tun. Ich will nichts mehr davon sehen. So machen wir das, liebe Geschwister, wenn wir in großen Problemen sind. Wir ziehen also die Decke über den Kopf und meinen, die Dinge sind erledigt. Da lesen wir in unserem Text einen sehr aufregenden Satz. Und Gott bestellte einen Sturm. Ich frage hinein, kennen wir solche Situationen? Wenn wir unseren eigenen Willen bekommen haben, dann wird es nicht anders zugehen. Dann kommen Stürme, gewaltige Stürme. Kennen wir solche Situationen, wo es stürmisch in unserem Leben zugeht, wo es stockdunkel wird, stockdunkel, wo man nicht mehr die Hand vor den Augen sieht? Der Sturm wurde derart heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Zuerst, wie das so ist, wirft man die Schiffsladung über Bord und als nichts mehr half, da suchte man den Jona. Wo ist dieser Mann? Der lag seelenvergnügt in die Hängematte und schlief. Ja, man holte ihn und weil man sehen wollte, wer an dem ganzen Unglück schuld war, da warf man das Los. Loswerfen war nicht nur unter den Heidenvölkern eine gern genutzte Praktik, um zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Es war auch unter dem Volk Israel eine von Gott gestattete Methode. Wo wurde das losgeworfen? Ja, bei dem Matthias anstelle des Judas. Im alten Bund, die Stämme bekamen ihr Losteil, das Land durchs Los. Und noch eine ganz trübe Geschichte. Achan, da hat irgendwas mitgehen lassen und das Volk Israel konnte nicht mehr siegen. Saul Jonathan. Bei dieser Geschichte, bei dem Achan, denke ich gerade dran, vorigem Herbst in einer Bibelrüste wurden einer Schwester 450 Schweizer Franken geklaut. Ja, und ja, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich vielleicht gefragt, wo ist dieser Geldteufel in dieser Mitte? Wo ist dieser Geldteufel? Sollten wir das loswerfen, kriegt jeder einen Zettel und dann machen wir ein Kreuz drauf und dann wird das losgeworfen und dann kommt es zum Vorschein. Ich meine nicht die Person an sich, sondern etwas wegzunehmen, dem anderen, das hängt auch mit Dämonie, mit Satan zusammen. Geldteufel. Ja. Der Achan musste damals die Sache mit dem Leben bezahlen. Das Loswerfen, ja. Und die Schiffsbesatzung, die stürmte auf ihn ein, das Los wurde geworfen und wen traf es? Den Jona. Konnte nicht anders sein. Und sie fragten diesen Passagier, sag mal, was ist mit dir? Wo kommst du her? Was ist mit dir? Ja, was treibst du hier? Jona bekennt seine Schuld, dass er auf der Flucht vor Gott sei und er bat, man solle ihn ins Meer werfen. Aber das war für sie sehr schwer. So ein Passagier ohne weiteres den Meerpreis zu geben, sie hat man hin und her gediskutiert, und als aber der Sturm nicht nachließ, immer stürmischer es wurde, da gab es für sie keine andere Wahl. Sie nahmen ihn, packten ihn und kippten ihn über Bord. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und nun, ist ja wichtig, wir müssen uns das mal unterstreichen, Gott bestellte nicht nur einen Sturm, der uns zur Korrektur nötigt. Wenn es in unserem Leben mal wirklich stürmisch zugeht, dann sollten wir schon fragen, sind wir auf dem richtigen Kurs? Oder wollen wir wirklich mit unserem Kopf durch die Wand? Das zwingt uns immer so nach der Richtung. Ist das abgedeckt, was wir denken und tun? Jedenfalls bestellt Gott nicht nur einen Sturm, sondern auch einen großen Fisch. Einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen. Aber damit ist die Geschichte mit Jona ja nicht zu Ende, denn jetzt kommt eine Situation, die uns fast unglaublich erscheint. Nach 3 Tagen wird der Jona wieder von dem Fisch ausgespuckt und er geht tatsächlich seinem Auftrag nach und predigt der Stadt Ninive Buße und Umsinnung von ihren bösen Werken. Dieser Bericht hat nun bei der Auslegung zu vielen Spekulationen geführt. Ich möchte nur mal einige Dinge nennen, und zwar die ich bei Dr. Paul Müller in seinem Buch Jona, der ungehorsame Prophet, vorfand. Dr. Paul Müller war der Mann, der jahrzehntelang im Rollstuhl gesessen hat, wie unser Bruder. Hat also sehr viele Bücher geschrieben, Das Wunder der Natur und Unter Leiden prägt der Meister. Ja, das Jahrtausend geht zu Ende. Und er führt dort mehrere Möglichkeiten auf. Und zwar, das kann sich um einen Riesen, um einen Blauwal, um einen Zahnwal, auch um einen Bottwal gehandelt haben. Das dritte Tier, was er aufführt, ist der Blauhai. Der kommt im Mittelmeer bis im Norden des Atlantiks sehr reichlich vor. Auch er zeichnet sich durch eine fürchterliche Fressgier aus. Der Magen eines getöteten Blauhai forderte folgendes zutage: einen halben Schinken, einige Schafbeine, das Hinterteil eines Schweines, Haupt- und Vorderbeine einer Bulldogge, eine Menge Pferdefleisch, ein Stück Sackleinen und einen Schiffshaken. In Alexandria, einer Stadt am Mittelmeer, hatte ein Blauhai kurz nacheinander mehrere Menschen weggeholt. Bei unseren Anfechtungen bezüglich der Glaubwürdigkeit von Bibelworten kommt uns Gott so weit entgegen, dass in unserer Zeit mehrere solche Jona-Geschichten ähnlichen Ereignissen stattgefunden und auch glaubhaft bezeugt worden sind. Bruder Jugel hat ja auch eine hier erzählt. Ich nenne eine andere. Und zwar, eine Mannschaft war mit einem kleinen Boot von dem Mutterschiff hinausgefahren, um Wale zu harponieren. Sie erspähten ein sehr großes Tier und harponierten es erfolgreich. Das Tier wurde wütend, schoss auf das Boot zu und schlug um sich, wobei das Boot kenterte. Die ganze Mannschaft fiel ins Wasser und schwamm dem Mutterschiff zu, von wo aus man alles beobachtet hatte. Aber das wütende Tier griff erneut an und ein Mann verschwand. Dieser Mann berichtet später, dass er auf einmal von einer mächtigen Welle ergriffen wurde. Er merkte, wie er glatte, elastische Wände hinabglitt, und nach einigen Sekunden landete er in einem scharfen, heißen Brei, welcher ihn sehr angriff. Er tastete um sich, um Halt zu suchen, wobei er allerlei halbfeste Gegenstände gewahrte, die oft auf seine Bewegungen reagierten. Er berichtete, dass der Gestank in dieser schwülen Luft unerträglich war. Da sitzen wir doch ganz wunderbar und wohltuend hier in unserer Sessel. Ja, da wird es schon heiß, wenn Gott in solch einer Situation zu uns spricht. Schrecken ergriffen ihn, als er kannte, wo er sich befand, nämlich im Bauche des harponierten, wütenden Tieres, wo lauter halbtote, halb verdaute Gegenstände im Brei herumschwammen. Er versuchte verzweifelt, die glatten Wände hinaufzuklettern, um hinaus gelangen zu können, jedoch gelang es ihm nicht. Er arbeitete sich ein wenig hoch und dann glitt er jedes Mal wieder zurück. Der scharfe Brei und die erstickende Luft griffen ihn derart an, dass er bald wahnsinnig und ohnmächtig wurde. Das Tier tauchte nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche auf und wurde von dort, von dem wartenden Schiff, getötet. Bei dem Aufschneiden fand man den vermissten Mann. Er lag bewusstlos da, lebte aber noch, seine Haut war gelb, gegerbt, seine Augen und Ohren stark angegriffen. Als er nach langer Zeit zu sich kam, war er wahnsinnig. Aber nach einigen Monaten genas er und auf Wunsch anderer gab er eine eidesstattliche Erklärung über seine schrecklichen Erlebnisse ab. Die eidesstattlichen Erklärungen kann man in dem Buch von Wilder Smith, Naturwissenschaft und Kanzel lesen, 1960 erschienen. Es gibt noch mehrere solche Berichte, nur einen noch, und zwar aus dem Blatt Freund Israel. Dort wird folgende wahre Begebenheit berichtet. Ein Matrose war von einem riesigen Fisch verschlungen und wurde befreit, nachdem der Fisch getötet war. Er berichtet, ich konnte, wenn auch mit viel Schwierigkeit, noch atmen, empfand aber den Eindruck unerträglicher Hitze und es schien mir, als ob ich lebend gekocht würde. Meine Angst wurde noch durch die Ruhe und das Schweigen, welches ringsumher herrschte, vermehrt. Endlich verlor ich das Bewusstsein meiner schrecklichen Lage. Nun kommt noch eine wichtige Information. 3 Tage und 3 Nächte. Ich zitiere noch Dr. Paul Müller. Müssen nach dem hebräischen Sprachgebrauch nicht immer 72 Stunden sein, da jeder angebrochene Zeitraum, genannt Tag und Nacht, als Ganzes gezählt wird, muss zwar der mittlere der 3 Zeiträume 24 Stunden betragen. Dagegen kann der erste und der dritte nur angebrochen gewesen sein. Demnach handelt es sich möglicherweise um wenig mehr als 24 Stunden. Bei Christus dauerte die Zeit von Karfreitag 15 Uhr bis Ostersonntag 6 Uhr auch nicht 72 Stunden, sondern nur 39. Soweit Dr. Paul Müller. Jona war flüchtig vor Gott. Nochmal zurück. Für uns als Glaubende ist das nicht von großer Bedeutung. Und wenn der Jona 4 Tage drin gesteckt wäre, dann wäre es Gott auch möglich gewesen, ihn zu erhalten und wieder lebend an das Ufer zu bringen. Das ist also nicht das Problem. Jona war flüchtig vor Gott. Zuerst besteigt er ein Schiff, das ihn weit weg von Gott bringen sollte, und dann wählte er den Tod, um endlich mit Gott fertig sein zu können. Doch Gott holte ihn ein. Jetzt gab es kein Entrinnen mehr. In der heißen Schlammbrühe gibt er seinen Widerstand auf. Er bricht zusammen und lernt und betet wieder. Ergreifend sind seine Worte aus dem Buche des Fisches. Es ist ein Mustergebet. Es ist ein Mustergebet. Es gibt an der Schrift Mustergebete. Zum Beispiel das hohe priesterliche Gebet, das Vaterunser, das der Herr seinen Jüngern gelehrt hat und im Eigentlichen gültig ist für die Jünger in der Endzeit. Dein Königreich ist nah, dein Existenzminimum, weil das Volk Israel von allen Völkern umdrängt ist. Das gib uns heute. Sie schreien dazu. Und ein Mustergebet ist also auch die Mose, die Gebete, die eigentlich wir als Glieder seines Christus wissen müssten, Epheser 3, Epheser 1, Kolosser 1, dieser halb beuge ich meine Knie vor dem Vater, welcher Vater ist über alles, was Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt wird, dass er uns gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Vermögens, mit Kraft gestärkt zu werden, wo? An dem inwendigen Menschen. Durch seinen Geist. Nicht durch Visionen und Träume, durch seinen Geist. Dass der Christus wie in unser Herz hineinkommt? Glauben. Durch Glauben. Wir kommen dann noch einmal darauf zurück. Und dieses Gebet, was dieser Jona hier im Bauche des Fisches betet, ist ein Musterbeispiel. Ich rief zum Herrn in meiner Angst, in meiner Not, in meiner qualvollen Verzweiflung. Und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes, aus dem Schoße des Totenreiches. Du hast mein Rufen vernommen, denn du schleudertest mich in die Tiefe, mitten ins Meer hinein. Die Fluten umgaben mich und die Wellen fuhren über mich dahin. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Die Wasser stiegen mir bis zur Gurgel. Es umfing mich die Flut. Meeresgras schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge bin ich hinabgefahren. Die Riegel der Erde hatten sich für immer hinter mir geschlossen. Da zogst du, mein Leben aus dem Abgrund. Du hast mich aus der grausamen Grube herausgezogen. Ja, weh, mein Gott! Als meine Seele in mir verschmachtete, als mir die Sinne schwanden und mein Leben in mir zu Ende ging, da gedachte ich deiner, da gedachte ich deiner und zu dir drang mein Gebet. Ich frage, muss es immer so weit kommen? Muss es immer so weit kommen? Wenn wir Geschwister bekleiden, die abgestürzt sind, tief abgestürzt, dann ist es eine Not, liebe Geschwister. Ich will nicht sagen, dass alles in unserem Leben vorprogrammiert ist. Deshalb habe ich am Mittwoch schon sehr deutlich gemacht, wir haben keinen freien Willen, aber einen eigenen Willen. Auch die Auserwählten haben einen eigenen Willen. Auch das auserwählte Volk hat einen eigenen Willen gehabt. Und was haben sie gemacht? Nur sich selbst gelebt. Die Geschichte des Jona hat ja Wolfgang Jugel wunderbar verglichen mit dem Volk Israel. Das ist eine eindeutige Parallele. Die Hölle, die Jona im Leibe des Fisches durchlebte, ist die Hölle, die Israels unter der Völkerwelt durchlebt hat. Was ist das für Stöhnen und für Ächzen und Krächzen gewesen? Und er bietet weiter, die sich an nichtige Götzen und Idole halten, ihnen vertrauen und sie achten und verehren, ihre Lust und ihre Freude und ihre Sehnsucht an diesen Götzendingen haben. Die verlassen den Weg der Gnade. Die Glückseligkeiten des Herrn sind allein bei ihm. Er ist allein das Heil, die Rettung und das Glück. Dort ist es zu finden. Ich aber will dir mit lautem Danken Opfer darbringen. Ich will erfüllen, was ich gelobt habe. Nur bei dem Herrn ist die Rettung. Ja, da können wir sagen, ist das eine gezwungene Sache gewesen? Der Jona ist in dem Leib des Fisches überführt worden. Und das Bekenntnis ist übereinstimmend. Übereinstimmend. Aus dem Inneren des Herzens. Ich habe meinen eigenen Weg gehabt. Ich habe für lange Strecken mein Leben gelebt. Ich habe ja euch von dem jungen Mann erzählt, der zum Glauben gekommen ist, den ich in Sibirien kennengelernt habe. Der sagte, Johannes, 34 Jahre bin ich meinem Ich hinterher gerannt. Ich wollte Glück haben. Und jetzt weiß ich, das größte Glück ist, dass man glauben kann und darf. Das größte Glück ist, dass er Leben, unendliches Leben in mein Leben hinein, in mein sterbliches Leben hineingezeugt hat. Das sagt ein Mann, der 4 Wochen zum Glauben ist. Und drittens ist es das größte Glück, dass er mir Augen gegeben hat, hindurchzuschauen, hinüberzuschauen, dass Gott nicht nur mich vollendet, sondern die ganze Schöpfung. Innerhalb von 4 Wochen hat dieser junge Mann einen Blick bekommen. Ich habe heute Morgen mit meiner lieben Frau gesprochen. Herzlichen Gruß. Da hat der Johann gestern Nachmittag angerufen. Und da hat er gesagt, ich bin auf der La Höhe. Ja, sagt er, ich bin auch mal froh, wenn ich mit dir drüber reden kann. Ich muss mal mit jemand sprechen. Und ich habe gelesen, Römer 8, und ich habe gelesen, dann wie das bei der Maria war. Der Heilige Geist geriet über die Maria und dann zeugte der Heilige Geist in ihr das göttliche Leben. Ich glaube, ich denke, sagt er, das ist auch bei uns so. Man braucht eigentlich gar nicht zu lehren. Der Heilige Geist macht klar, dass das Wort im Gehorsam in uns dieses neue Leben schafft. Philipper 2, Vers 11. Ich achte sehr gut darauf. Wir wissen ja die Stelle, alle Knie werden sich beugen und alle Münder werden bekennen. Nicht müssen und sollen, liebe Geschwister. Bitte streichen wir das durch. Das steht nicht im Text. Das sieht so aus, ja, Gott wird sie alle zwingen mit zerknirschten Zähnen. Du bist Herr, das hat Gott nicht nötig. Er hat überhaupt nicht nötig, etwas Gezwungenes zum Ziel zu bringen. Und ich frage manchmal, nein, ist hier jemand, den Gott gezwungen hat auf dem Weg des Glaubens? Er braucht nicht zu zwingen, nein. Das Bekenntnis kommt frei, aus dem Inneren des Herzens raus. Alles wird bekennen zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist allein Herr. Oder ich denke an Offenbarung 5, Vers 13. Jedes Geschöpf in den Himmeln, die Engel, die zahlreichen Geisteswesen, jedes Geschöpf im Himmel, auf Erden und unter der Erde, in allen Tiefen, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, sei die Herrlichkeit, die Majestät, die Autorität, die Ehre und die Herrlichkeit. Frei, ganz frei, wie der Jona in dem Bauch des Fisches. So ist es. Oder wer hat den Eindruck, wenn Israel zurechtgebracht wird, in den kommenden Drangsalen, wenn sie den schauen werden, dann werden sie sagen, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn. Ist das erzwungen? Das ist das tiefste Herzensbekenntnis. Ich muss eilen. Darauf befahl der Herr den Fisch, und der Fisch spie Jona ans Land. Nun war er endlich bereit, in Gehorsam den Auftrag Gottes auszuführen und die Menschen in der Stadt Ninive den Weg der Rettung zu zeigen. Und sage und schreibe, eine ganze Stadt, 120.000 Leute, vom Kleinsten bis zum Größten, vom Straßenkehrer bis zum König, alles fastete und tat Buße. Sogar die Tiere wurden in diesen Prozess der Reinigung mit hineingenommen. Gott verschonte die Stadt mit Gericht und gab ihnen allen die Rettung. Das ist der Punkt 1, das war die historische, geschichtliche Abhandlung. Und jetzt noch zu unserem Punkt 2, etwas zu unseren persönlichen Leben. Was hat die Geschichte Jona uns heute zu sagen? Das, was hier geschildert wird, das spiegelt sich vielfältig im Leben der Menschen wider. Auch wir finden uns darin. Zwar haben wir nicht die gleiche Tragik, wie Jona durchlebt, aber auf der Flucht vor Gott, da standen wir alle ohne Ausnahme. Und als Gott uns zurückgeholt hat und uns auf den Weg des Glaubens gestellt hat, da haben wir in irgendeiner Weise so geschrien und so gefleht und so gebetet wie Jona, bis Gott die Dunkelheit über uns zerriss und sein göttliches Licht in uns hineinleuchten konnte. Ja, welch eine Freude, ich sag, welch eine Glückseligkeit, welch ein Jubel über die geschenkte Rettung erfüllt unser Leben. Wissen Sie noch etwas davon? Wissen Sie das? Ja, es ist also manchmal traurig, in eine Versammlung hineinzuschauen. Ich habe schon gesagt, vorgestern, da kommt kaum etwas rüber von dieser Glückseligkeit dieses neuen göttlichen Lebens.
Zum Fast Jesaja 38, 17, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Denn du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten. Alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Habe ich ja mit 43 Jahren erlebt.
Ja. Mit einem Schlag. Ja. Liebe Geschwister, wenn uns das mal durchs Herz gehen könnte, dass unsere ganze Lebensgeschichte, unsere ganze Existenz, unsere irdische Existenz von gestern, von heute und morgen restlos auf Golgatha geklärt, durchgestrichen ist und wir erlöst sein dürfen, das ist doch. Deshalb die Frage, warum in einer Schweizer neurologischen Klinik wie viel 80% der Patienten alles Christen sind? Wer fasst denn das? Im Gegenteil, das müssten alle Gottlose sein, die keine Hoffnung mehr haben. Und wir dürfen mit unserem Leben, was so mangelhaft und so voller Versagen ist, wir brauchen nie wieder zurückzuschauen, sondern wir dürfen erkennen, was uns in dieser Rettung am Kreuz durch Christus geschenkt ist. Ja, ist uns das im Bewusstsein? Haben wir darüber Gewissheit, dass er uns aus dieser grausamen Grube, wo wir alle von Natur aus eingesperrt waren, herausgeführt wurden? In den Gemeinden und unter den Kindern Gottes ist von dieser Glückseligkeit, ich sage das, sehr, sehr wenig zu sehen. Man erlebt von dieser Heilsfreude ganz wenig. Wir singen zwar lautstark, man kennt sie am Liede, am leuchtenden Gesicht, aber ein fröhliches, ein gelöstes und beglücktes Kind Gottes ist in unseren Tagen eine Rarität. Eine Rarität. Ich war ja für längere Zeit mal in der Agas-Bewegung Agas, das ist Arbeitsgemeinschaft für Suchtgefährdete. Das ist zwar dasselbe wie Blaukreuz, aber im Osten durfte das nicht Blaukreuz genannt werden. Wir wollten nichts vom Westen übernehmen. Da hieß das Agas. Und diese Organisation, die hatte dann jedes Jahr ein Jahreszusammenkommen in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Ich bin dann mitunter auch reingefahren, wenn ich nicht unterwegs war. Ich vergesse das, werde ich nie vergessen. Dann wurde zum Schluss dieser Tagung aufgerufen, und zwar Leute, die ein Jahr trocken sind, also nicht mehr trinken müssen. Und dann auch die, die gerettet wurden und schon länger. Und dann sieht man hinein aus dieser Menge von hunderten Leuten, dann haben sich die Gestalten erhoben, gekennzeichnet von der Droge und von dem Alkohol, Typen, ja, Professoren, Doktoren. Der Alkohol macht nicht Halt. Auch auf dieser Ebene gibt es Menschen, die ihre Persönlichkeit verlieren. Dann standen also diese 100 Leute vorn. Und was machten sie? Sie beteten alle gemeinsam den Psalm 40. Du hast mich aus dieser grausamen Grube herausgezogen. Das können wir nicht nachempfinden, weil wir nie in solchen Situationen gestanden haben. Wir waren immer nette, freundliche und gottesfürchtige, fromme Leute. Ja, und dann beten diese 100 Leute diesen Psalm. Und zum Schluss singen sie alle das Lied: Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein trat. Kennt ihr das Lied? Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein Erdendasein trat. Es wird mehrstimmig gesungen.
Das merkt man. Das ist
ja schön. Aber das vergesse ich nicht. Der Glanz, der aus diesen zerbrochenen Menschen hervorleuchtete. Es ist eine große Not in den Gemeinden, die 50 Jahre und älter sind, dass die Gründer und die Väter und die Mütter größtenteils entschlafen, sind nun die Kinder und die Enkel, die leer gewordenen Plätze ausfüllen, ohne dass eine klare Entscheidung und eine Lebensübergabe an Christus vollzogen wurde. Die meisten sind so hineingewachsen. Von dem Einst und dem Jetzt ist nicht sehr viel zu sagen. Das Schlimmste, was einer Gemeinde, auch einem Hauskreis passieren kann, wäre die Feststellung, die Väter und Mütter haben das Werk im Geist begonnen, die Kinder pflegen es in der Tradition und die Enkel vollenden es dann im Fleisch. Die Gemeinde in der dritten Generation muss ein klares Zeugnis zu einer Lebensübergabe an Christus haben, denn Gott hat keine Enkel. Und die Gotteskindschaft lässt sich nicht vererben. Kinder, die wir nach dem Fleisch zeugen, die, was bleiben die? Bleiben Fleisch. Was vom Fleisch geboren ist, ist und bleibt Fleisch. So gern wir Kinder in das göttliche Leben hineingestellt sehen, aber das haben wir nicht in der Hand. Wir können nur für sie beten. Und wissen, dass auch unser Vater im Himmel für unsere Kinder, für die Verwandten und alle Menschen um uns herum einen Weg hat. Vor vielen Jahren, das war also in dieser Zeit, da war ich zu einer Bibelruste auf dem Wilhelmshof. Die beiden Schwestern, das liegt bei Stendal. Das ist so ein Zentrum für gestrandete Alkoholiker. Da erzählte mir, vergesse ich nicht, bei einer Alkoholikerrüste ein Thema über Wochen lang, Heißgeschichte. Wie haben die Leute zugehört? Das war also für mich heute noch eine lebendige Erinnerung. Da erzählte mir ein alter Mann seine Lebensgeschichte. Wie viele Male hat er vor Gericht gestanden? Zusammengezählt verbrachte er ganze 24 Jahre hinter Gittern. Gefängnismauern, frei geworden, wieder straffällig, von der Gesellschaft ausgestoßen, wollte er Selbstmord begehen und mit seinem Leben ein Ende machen. Mit dem Moped überquerte er mehrere Male bei Rot die Kreuzung und hoffte damit überfahren zu werden. Da sprach ihn eine Frau an und ein Satz werde ich nie wieder vergessen. Der sagte: Johannes, wie hat seitdem Christus mein Leben verändert? Wir fragen hinein, muss bei uns auch mal was verändert werden? Oder läuft alles so in den Bahnen? Ja. Sicherlich. Ich sag's, wir sind eigentlich ganz nette, anständige Leute. Schon von Haus aus sind wir fromm. Wir haben niemanden umgebracht, wir waren keine Weinsäufer, keine Hure und keine Mörder. Wir haben niemanden das Messer durch den Hals geschoben. Und eines sollten wir dabei nicht vergessen. Wenn wir schon von all den bösen und schlimmen Dingen verschont geblieben sind, dann war das nicht unser Verdienst, noch unsere Anstrengung. Dann sollten wir Gott aufrichtig danken, von Herzen für seine Bewahrung. Denn das eine sollten wir auch wissen, dass wir zu jener gemeinen Sünde und zu jeder schrecklichen Schandtat fähig sind. Und das ist eine teuflische Fähigkeit. Und diese Fähigkeit tragen wir alle. Ich sag alle ausnahmslos, Sie und ich, anlagemäßig in uns, solange wir in unserem Fleischesleib haben und den an uns tragen. Da sagen manche, Honecker, Honecker, was dieser Verbrecher geübt hat, könnte mir nie passieren. Wenn die Umstände so gewesen wären, da in uns steckt, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, nicht nur ein Honecker, sondern in uns steckt alles Verächtliche, auch ein Hitler steckt in uns.
Das Gute wohnt nicht in mir.
Dieses Wissen bewahrt uns vor Hochmut, Stolz und Pharisäertum. Ein Mann kam nach der Versammlung zu mir und sagte, Johannes, ich halte das nicht mehr aus, meine Frau hat mich jahrelang betrogen. Ich drehe noch durch, ich bin in neurologischer Behandlung. Dabei hatte die Frau, war zerbrochen, hat sich tief gebeugt, nicht nur entschuldigt, sie hat bitterlich geweint für das, was sie getan hat. Aber der Mann sagte, nein, käme mir nicht in den Sinn. Ich sagte, was käme Ihnen nicht in den Sinn? Eben das, was meine Frau getan hat. Ich sagte, sehen Sie, das ist Ihr Problem. Das haben Sie Schwierigkeit. Weil sie denkt, das kann mir nie passieren. Dieser Stolz. Und deshalb findet er auch keine Brücke, von dem Zerbruch her wieder einen Menschen anzunehmen. In der Frage der Christusentscheidung, der Lebensübergabe an ihn, an Christus, gibt es keine Stellvertretung. Das kann kein anderer für sie und uns tun. Auch nicht Vater und Mutter. Wir wollen unabhängig sein vom anderen, frei entscheiden. Hier können wir es tun. Hier können Sie es tun. Und hier müssen Sie es tun, wenn Sie Leben aus Gott haben wollen. Aber verzeiht mir mal den Ausdruck, wir sind schon von klein auf, besser, wir sind schon als Säugling versaut, religiös versaut worden. Seit wann treffen Eltern für uns die Entscheidung, wenn es um die Gotteskindschaft geht? Wann? Scharen und Massen wurden mit Wasser übergossen, in der Meinung, sie zu Christen gemacht zu haben. Das ist ja das Problem. In unserem Dorf, die werden alle selig gesprochen. Das können die größten Hautdegen gewesen sein. Die sind getauft. Was soll da schief gehen? Das ist Magie. Ich sage, das ist Magie, wenn etwas gemacht wird, ohne das Herz dabei zu sein. Das ist zwar hier in dieser Versammlung nicht die Regel, aber der religiöse Irrtum steckt tief in den Knochen. Wie viele Pastoren und wie viele Prediger erklären feierlich, dass man ohne Taufe nicht in den Himmel kommen kann. Das wurde bei uns auch gesagt, da sagte so ein kleines Mädel, sagt er, da bleibe ich eben unten. Das Wasser bringt uns nicht hinein, liebe Geschwister. Was haben wir vorhin gesagt? Durch Glauben wohnt der Christus in unser Herzen. Durch Glauben. Und in der Gnade sind wir gerettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es. Der Sakramentalismus, einschließlich des Abendmahls, hat Millionen bezaubert und betrogen. Karl Geyer hat einmal die Gotteskindschaft verglichen wie eine Trauung des Gottesgeistes mit dem Menschengeist. Das heißt, doch, wenn wir heiraten wollen, dann schicken wir doch auch nicht unsere Oma und Tante zum Standesamt. Das machen wir doch nicht. Sondern dann geben wir uns selbst mit unserem Ja das Wort und auch das Einverständnis dazu. Der Weg zu Christus führt nicht über die Brücke der Tradition und der religiösen Formen, sondern über mit einer klaren Lebensübergabe hinüber zu Christus. Ich hatte einen Jugendfreund, der hat immer gesagt, Johannes, mir reicht der rote Faden, mehr brauche ich nicht. Dieser junge Mann ist tief abgestürzt. Der lebt in großer Sünde in einer Großstadt. Ja, solange wir nicht wie ein Jona sprechen und beten können, Herr, rette mich heraus aus dem Gefängnis meiner Ich-Gebundenheit. Ich bin verloren. Du allein bist für mich die Rettung. Das wahre Leben, hier hast du mich mit meiner ganzen Persönlichkeit. Solange wir das nicht sagen und beten können, solange sind wir auf der Flucht. Ich wage zu behaupten, wenn Sie das Gebet des Jona nicht in irgendeiner Form einmal nachgebetet haben, dann fehlt Ihnen ganz Entscheidendes. Ich kenne Sie so wenig. Ich weiß nicht, wo Sie stehen. Und es wäre eine außergewöhnliche Gottesstunde, dass Sie anders nach Hause fahren würden, wie Sie hierher gekommen sind. Dass Ihnen in diesen Tagen das Licht des Evangeliums hineingeleuchtet hätte, der Christus groß geworden ist, der Christus Sie in seiner Liebesmacht herausgezogen hätte und Sie wissen, ich bin von nun an sein Eigentum. Ich meine sogar, wenn Sie diese Sätze, die an Jona gebetet haben, nie einmal gesagt haben, dann haben Sie kein Leben aus Gott. Denn der Heilsweg führt immer zuerst durch den Zerbruch des Ichs hinüber zu Christus. Wie hat der Saulus gebetet? Das ist auch übrigens ein Bild. Ich frage manchmal, hat Gott den Saulus gezwungen? Der wollte sich ja überhaupt nicht bekehren. Wenn dann Leute heute Morgen hier sitzen, die wollen ja alle nicht, die wollen ja alle nicht. Der Saulus wollte auch nicht. Nein, er hat was ganz anderes im Sinn gehabt. Die Heiligen hinter Gitter zu schaffen und umzubringen. Das war sein Sinn. Und dann lenkt Gott auf einmal die Umstände. Wie waren die Umstände? Die Herrlichkeit Christi, seines Lichtes, leuchte in sein Leben hinein. Und dann entstand eine Frage, wer bist du eigentlich? Mit wem habe ich zu tun? Da wusste er gar nicht. Und als das feststand, es ist der Christus, den ich verfolge, da war sein Leben, seine Lebensstrategie zu Ende. Zu Ende. Und er fragt dann, ich will deinen Willen wissen, damit ich weiß, was ich tun soll. Da ging es in dieser Sekunde generell um seinen Willen. Und wir gurgeln ein ganzes Leben lang umher, dass wir ja unseren Willen bekommen. Dass ja alles das hinausgeführt wird, was wir so in unserem Kopf als Vorstellung haben. Der Paulus hat seit diesem Zeitpunkt sein Ich abgegeben. Sein Wille stand an erster Stelle. Manche sitzen jahrzehntelang auf der Kirchbank oder im Gemeindesaal und sind doch auf der Flucht vor Gott, indem sie zwar hören, aber die Botschaft nicht aufnehmen und ihr ausweichen. Ich frage einmal ganz ungeschützt, ich habe schon letztlich hineingefragt, warum sitzen wir eigentlich hier? Es geht nicht um eine seelische Befriedigung all dessen, was wir gern haben und so weiter, sondern es geht, dass sein Wort und der Christus uns in diesen Tagen so groß wird, dass unser Ich ganz klein werde. Darum geht es. Also die Motivation, weshalb wir hier eine Stunde absitzen, das sollten wir schon hinterfragen. Dann wäre allzu leicht verständlich, was ein junger Mann auch mal in eine Kirchbank reinritzte. Das könnte man hier auch tragen. Der ritzte rein, hier starb ich vor Langeweile. Und dabei ist das Leben mit dem Christus so aufregend. So tief erschütternd, grundtief erschütternd. Ich weiß nicht, ob das langweilig ist, unter dem Wort Gottes zu sitzen. Das Wort, was bleibt, wenn der Kosmos aufgelöst wird. Dass wir wissen, wohin wir investieren. Ja, das kann doch nicht langweilig sein. Zu Tode langweilig. Nur mit einer klaren Entscheidung und Lebensübergabe kommst du klar mit dem, was hier verkündigt wird. Sonst läufst du eines Tages sowieso weg. Und du bleibst Statist oder ein totes Glied im Gemeindebuch. Das wäre wirklich schade. Es wäre eine versäumte Zeit. Eine Gnadenstunde, die versäumt wurde. Eines Tages lief eine große Volksmenge dem Herrn entgegen, nach. Und er drehte sich um und sagte zu ihm: Ich möchte das mal sagen, es kann niemand zu mir kommen. Es kann niemand nachfolgen. Weil er oft gesagt hat, der Herr sagt, folge mir nach. Das klingt so, als könnte jeder zu jeder Zeit dem Herrn nachfolgen. Das stimmt gar nicht, weil nämlich der Herr sagt, es kann niemand mir nachfolgen, es sei denn, der Vater zieht ihn oder es wird vom Vater ihm gegeben. Also er ist immer der Erste. Und wenn wir reagieren auf die Liebesbotschaft Gottes und eine Entscheidung treffen, dann ist das immer die Reaktion von dem, was zuvor mit uns vor dem Vater abgelaufen ist. Da war es klar, dass er, bevor wir waren, das werde ich als am Sonntag sagen, bevor wir waren, ein Jahr über die Helga und den Fritz und den Hans gesprochen hat. Ja, also das ist klar, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und die Leute, die waren also eingeschnappt, die drehten um und verschwanden. Das konnten sie nicht ertragen. Die wollten nämlich bei der Bekehrung die Akteure sein. Das wollten sie sein. Und der Herr sagt, nee, mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Nur die der Vater zieht, die kommen auch. Und dann wandte er sich um und frug seine Jünger, wollt ihr auch weglaufen? Wollt ihr auch weglaufen? Ihr habt die Freiheit. Liebe Geschwister, die Freiheit haben wir. Wir können weglaufen. Wir brauchen nie wieder hierher zu kommen. Aber erinnern wir uns an Jona, zu irgendeiner Zeit holt er uns ein. Und der Petrus sagt, wohin sollen denn wir gehen? Wäre das auch Ihre Antwort, wenn wir jetzt weggehen? Der Herr fragt, wohin wollen Sie gehen? Martha, Hans, Günther, wohin wollen Sie gehen? Wohin sollen wir gehen? Wohin soll ich gehen, wenn ich hier wieder wegfahre? Wohin? Du hast Worte, die Ewigkeit bedeuten. Ewigkeit, unauflösliches, ewig bleibendes Leben. Wir haben erkannt, dass du der Christus bist. Das ist ein Bekenntnis. Das ist ein Bekenntnis. Und der Herr sagt aber dann zu ihm, Petrus, ich möchte dir das gleich noch mitgeben. Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Angenommen, wir würden einmal in die entferntesten Inseln der Erde reisen oder wir könnten mit einem Raumschiff den Kosmos durchqueren. Auch wenn wir mit Lichtsgeschwindigkeit unterwegs wären, dann müssten wir am Ende feststellen, es gibt nur einen einzigen Bezugspunkt, nur einen einzigen Punkt im ganzen Weltenall, wo uns gesagt wird, woher wir kommen, weshalb wir da sind und wozu Gott uns gemacht hat. Wohin wir gehen, das ist Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in allen Äonen. Ich frage hinein, wohin gehen Sie? Wohin gehen Sie? Vielleicht überprüfen Sie Ihr ganzes moralisches, religiöses Leben heute Morgen mal. Bin ich mit dem einverstanden? Ist der Glaube in mir Grundlage und Festigkeit? Ich sehe den Albert noch vor mir. Der Alkohol stand ihm bis zur Gurgel. Obwohl der Rettungsring für ihn eigentlich schon jahrelang bereit lag, versuchte er immer wieder aus eigener Kraft an das andere Ufer zu gelangen. Und immer wieder versank er in die Bewusstlosigkeit des Alkohols hinab, bis er aufgab, restlos. Und in dieser Verzweiflung ergriff er den Rettungsring Jesus Christus. Und so wurde er an das andere Ufer gebracht. Ich frug ihn, Albert, willst du noch mal zurück? Nie in meinem Leben. Nie in meinem Leben. Liebe Geschwister, so einfach ist das. Ich sage einmal, die Rettung in Christo ist nicht gebunden an Formalitäten, dass mit uns etwas gemacht werden muss oder über uns was gemacht werden muss. Sie können heute und jetzt hier dieses Leben erfassen. Was singt der Liederdichter? Jesus im Glauben erkennt, ergreift, wird erblickt, wird heil zu derselben Stunde. Liebe Geschwister, die Pastoren, die wollen immer die Leute an sich binden. Da muss irgendetwas gemacht werden. Mit uns muss keine Handauflegung gemacht werden. Überhaupt nicht. Indem das Wort gehört, das Wort der Wahrheit, das Evangelium unserer Rettung gehört wird und geglaubt wird, dass sie Vertrauen fassen zu dieser Botschaft. Vertrauen ist eins werden. Ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden, Herr des Himmels, der Herr aller Herren, komm in mein Herz hinein. Und dann versiegelt, steht er da, hören, glauben, versiegelt. Und dann wird versiegelt das, was der Heilige Geist durch das Wort der Wahrheit in uns gemacht hat. Am Anfang sehr embryonal, ganz embryonal. Aber das ist nicht das Ziel. Der in uns neue Christus soll wachsen, zur Ausgestaltung kommen. Das ist eigentlich der Weg. Manch ein Gottesdienst und Versammlungsbesucher ist unentschlossen, gespalten und hinkt auf beiden Seiten. Man will es mit Gott nicht ganz verderben. Ein Plätzchen im Himmel, das wäre allzu schön. Also hinten bei der Tür haben manche gesagt, nee, mir reicht, wenn die Tür noch, ja, aber das wollen Hunderttausende. Wollen das. Und deshalb sagt, wer sagt das gestern? Der Günter Treusch, der Platz ist schon längst belegt. Schon längst. Ja, ein kleines Plätzchen hinten. Man möchte nicht verzichten auf die Dinge dieser Welt mit all den reizenden und verlockenden Angeboten. Das ist eigentlich ein sehr schlimmer Zustand. Auf der einen Seite kann man gar nicht richtig sündigen. Weshalb nicht? Weil das Gewissen uns immer wieder mahnt. Ja, man kann die Welt in vollen Zügen nicht genießen. Und auf der anderen Seite sind wir ebenfalls leer und unausgefüllt, weil wir dann am eigentlichen, am göttlichen Leben vorbeigehen. Ich möchte mal in dieser Stunde hineinrufen, ergreifen Sie das Leben, das wahre, einzige Leben. Ergreifen Sie es, wozu Sie berufen sind. Das hatte Paulus den Timotheus gesagt. Also keine Automation. Keine Automation. Ich sitze in der Bank und dann werde ich also ein Kind Gottes. Nein, nein. Die Heilsgeschichte wird immer über das Einverständnis und das Ja des Geschöpfes ausgelöst und auch hindurchgeführt. Und niemals im Gegensatz. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, ergreife dieses wahre Leben, was in Christus dargestellt wird. Es gibt gar keine andere Chance. Was wollten wir da sonst machen? Ergreife das ewige Leben und dann wissen wir, dass wir dazu berufen sind. Das ist ein ganz wunderbarer Satz. Geben wir doch das Rennen nach Tarsis auf. Manch einer bezahlt dafür einen hohen Preis. Jona wahrscheinlich sein ganzes Vermögen. Bei ihm war es Tarsis. Was ist es bei uns? Was ist es bei uns? Die Karriere, das Ansehen, der Beruf, Familie, die Bequemlichkeit, Haus, Hof, Gelderwerb, Besitz, Reichtum, Ehre, Anerkennung, Luxus, Lebensgenuss, Mode, Sex, Wissenschaft, Technik, Sport, Politik. Ja. Was ist unser Tarsis? Wo wir die größten Opfer bringen oder das meiste investieren. Was sind unsere Altäre, wo wir mit unserer Kraft, mit unserer Gesundheit, mit unserer Begabung und der geschenkten Zeit geopfert werden und verbluten? Was sind die Altäre? Es ist immer wieder einmal nötig, unseren Standort zu überdenken, um auch ganz kritisch unseren Glaubensweg vom Wort Gottes her beleuchten und überprüfen zu lassen. Sonst bezahlen wir die Reise auf der Flucht mit unserem Leben. Ich meine nicht, dass wir ausgelöscht werden und dass wir droben nie mehr vorkommen. Aber, liebe Geschwister, das wäre doch eine Tragik, wenn morgen früh oder heute Nacht der Herr seine Gemeinde hinwegnehmen würde. Und dann würde alles offenbar so. Und bei dem einen und anderen nichts mehr zu sehen. Nichts mehr zu sehen. Alles, was gelebt wurde, wo wir unsere Gesundheit hineingebunden haben, wo wir investiert haben, alles verbrannt. Er bleibt aber gerettet wie durchs Feuer, weil die Rettung nicht unser Werk ist, sondern Gottes Gnadenwerk. Wollen wir so drüben ankommen? Ich vergleiche manchmal nicht Lots Weib. Nein. Lots Weib ist kein Bild für mich, für die Gemeinde. Aber den Lot könnte ich mir vorstellen. Den Lot, der alles zurücklassen musste. sein Liebstes, auch die Aktien und der Geldtresor ist alles in Sodom verbrannt. Auch seine Frau. Er ist gerettet wie durchs Feuer. Das ist das Bild. Gott holt uns ein. Er holt uns zurück und er wird uns dann zeigen, wie nichtig und vergänglich alles gewesen ist. Es kann sein, du hast in dieser Stunde deine Entscheidung getroffen, vielleicht sogar zu fliehen. Dazu hat der Mensch und das Geschöpf die Freiheit, oder auf der Flucht zu bleiben. Ich weiß auch nicht, ob ich dann ihnen nachlaufen würde. Das weiß ich also auch nicht. Du kannst in Freiheit deinen eigenen Weg wählen. Nur eines weiß ich, du würdest nicht weit kommen, weil Gott längere Beine hat. Und der Günter Treusch hat es gestern schon angedeutet, spätestens auf dem Friedhof hat er uns dann wieder eingeholt. Du sagst, dann bin ich endlich tot. Aber an Gott kommst du nicht vorbei. Du stehst wieder auf, weil die Schrift es so spricht. Denn vorbei an Christus kommst du nicht. Nein, was sagt der Jona zu den Matrosen? Werft mich ins Meer, dann bin ich tot, hat er gedacht. Liebe Geschwister, das darf ich einmal auch hier sagen, die mit ihrem Leben große Schwierigkeit haben und sagen, es ist besser, ich nehme einen Strick, hänge mich auf. Ich muss das sagen, der Mensch nimmt sich mit. Der Mensch nimmt sich mit, von wegen, dass hier zu Ende ist. Er nimmt sich mit. Gott hat längere Beine als du. Ihm stehen ungeheure Zeitalter zur Verfügung, um dich in dem Bauche des Fisches, dem Rachen des Todes zu überführen und dir dann klar und verständlich zu machen, dass er allein Gott ist. Und dass er dich unendlich lieb hat. Jona ist ein eindrucksvoller Typ für Menschen, die nicht wollen, die widerspenstig ihm entgegenstehen und auf der Flucht sind. Der Mensch bläst sich auf, als sei er Gott und könne machen, was er will. Merken wir bei dieser Geschichte mit dem Jona sehr deutlich, wo die Grenzen liegen und wer der Herr ist. Es heißt so schön in unserem Text, der Herr ließ einen Sturm kommen. Der Herr war es auch, der einen großen Fisch bestellte. Und der Herr war es auch, der zu dem Fisch sprach, spucke Jona ans Land. So groß ist Gott. Und so klein sind wir Menschen. Er bringt uns und alles zurecht. Nur müssen wir wissen, er macht nicht alles auf einmal. Alles schön der Reihenfolge. Jona ist aber nicht nur ein Typ für Menschen, die außerhalb von Gott stehen und auf der Flucht sind, sondern Jona ist auch für uns persönlich ein mahnendes Vorbild. Alle eigenen Wege, die Um- und die Abwege, müssen wir teuer bezahlen. Und bringen uns sehr viel Verlust ein. Verlust auch an Herrlichkeit. Mit unserem Ungehorsam machen wir unserem Herrn, uns selbst und die Menschen, die um uns her sind, viel, viel Not und viel Herzeleid. Jeder Ungehorsam gegenüber seinem Wort, seinem Willen und seinem Auftrag ist oft mit schwerwiegenden Folgen zusammengebunden. Wir sollten anhand von Jona ganz persönlich lernen und aufmerksam werden, wo wir versagen. Und der uns aufgetragenen Botschaft, jetzt spreche ich mal ganz klar, was Gott uns gegeben hat, auch als Auftrag. Wir sind keine Konsumenten, sondern jede Herrlichkeit, jede Wahrheit, jeder Gottes- und Christusglanz, der ist dazu da, dass man ihn weiterträgt, weitergibt. Und wie viel Ungehorsam hier, ich nenne hier auch Brüder, die um bestimmte diplomatische Regeln willen ruhig halten und nichts sagen. Liebe Geschwister, auch das ist ein Bild für Jona. Die uns aufgetragene Botschaft wird nicht verkündigt. Wir kommen dem nicht nach und verschweigen sie und gehen durch Ungehorsam eigene Wege. Gott gebe uns erleuchtete Augen und ein gehorsames und folgsames Herz. Amen.
Vielleicht noch ein paar Worte. Unser Bruder hat uns am Anfang etwas sehr Ernstes für unsere Zeit gesagt. Betrifft nicht die Welt, betrifft ja den frommen Bezirk. Hat etwas vorgelesen, wie man einer Kirche sich die Kindergottesdienste vorstellt. Das ist doch erschütternd, Geschwister. Da werden Wahrheiten der Schrift zu Mythen erhoben. Wir haben aber gehört, wir sind keinen Mythen gefolgt. Und Paulus wehrt sich sehr gegen Mythen. Fabeln, die gehören nicht in die Gemeinde Gottes hinein. Die Gemeinde Gottes hat das Wort der Wahrheit. Es ist erschütternd. Aber es ist die Folge von der zweiten und dritten Generation. Du hast deine Arbeit von den Trinkern erwähnt. Hier ist das Blaue Kreuz, bei euch war es A.G.
Agas.
Agas. Der Gründer vom Blauen Kreuz, wie heißt er? Oberstleutnant von Knobelsdorf. Ich will nicht viel von ihm erzählen, nur einen Zug herstellen zu unserem Jona. Da hat man auch das Problem gehabt mit dem Jona, kann denn das stimmen? Und da hat der Knobelsdorf gesagt, hört zu, wenn in meiner Bibel stehen würde, dass eine Ölsardine ihn verschluckt hätte, würde ich das auch glauben. Er ist also den Kritikern massiv entgegengetreten. Mir gefällt ein solcher Glaube besser als die ganze Auflösung unserer Wahrheit. Ich hatte irgendwo einen Dienst gehabt, kam mein Bruder zu mir und sagte, ich bin Laienprediger in einer Gemeinschaft. Ja, wir sind alles Laien. Er sagte, wir wurden zusammengerufen, dann kriegten wir von unseren Oberen gesagt, wir sollen unsere Verkündigung alle Problemfälle streichen. Da sagte er, bitte sagt uns, was Problemfälle sind. Dann hat er ja einiges gesagt bekommen, da meint er, nun ja, da können wir ja noch will schweigen. Aber da ging es immer weiter mit Problemfällen, bis hin zu dem Wort, das Kreuz. Dann hat er gesagt, ja, hören Sie, wenn das ein Problemfall ist, dann kann ich nicht mehr predigen. Nicht mehr bei euch. Das ist erschütternd, dass das nicht nur jetzt in der Kirche ist, sondern dass es hineingedrungen ist bis in Gemeinschaftskreise. Und da sind wir immer wieder froh und dankbar, wenn Gott uns Plätze gibt und Orte gibt, Möglichkeiten gibt, wo man das ganze Wort ungekürzt bringen kann. Und wir hatten ja heute Morgen das Wort, lasst das Wort des Christus ja in der ganzen Fülle in euch wohnen. Der Herr hat das ganze Wort bestätigt. Der Herr hat gesagt, das Wort kann nie aufgelöst werden. Und darum, ein erfülltes Leben gibt es eben nur, wenn es im Wort gegründet ist. Wir wollen danken. Und danken dir immer wieder, lieber Vater, auch für das Wunder deines Wortes. Je länger wir es lesen, je mehr wir es verstehen, staunen wir über den tiefen Reichtum, die Herrlichkeit und die Weisheit deines Wortes. Und können nur danken, lieber Vater, für diese Gnade, dass wir allem glauben dürfen, gleich wie geschrieben steht. So schenk's auch uns allen, dass dein Wort reichlich in uns wohnt. Amen. Amen.